SRF 1. SRF 1 Forum.
Drei Tote, zwei Schwerverletzte. Das Bilanz vom Amoklauf im Walliser Dorf Taillon. Der Täter, ein psychisch angeschlagener Mann. Und das ruft Erinnerungen wach. Zum Beispiel an Polizistenmord im Emmental vor einem Jahr. Ebenfalls ein Mann mit psychischen Problemen. Oder der Fall vom gewalttätigen Rentner Peter Kneubühl, der im Moment gerade vor Gericht steht, wo er vor gut zwei Jahren im Wahn einen Polizist angeschossen hat. Solche Zwischenfälle mit psychisch angeschlagenen Menschen werfen Fragen auf. Wer betreut die Leute im Alltag? Wann wird ein psychisch kranker Mensch gefährlich? Und wer kann dazu beitragen, um solche Extremfälle zu verhindern? Das ist das Thema in dieser Stunde vom heutigen Forum. Das Gespräch führt Yvonne Hafner.
Und ich habe heute vier Leute hier bei mir am Tisch. Auf der einen Seite hocken zwei Frauen, die ganz direkt und persönlich vom Thema betroffen sind. Sibylle Glauser, ihre Bruder ist an Schizophrenie erkrankt und sie ist Leiterin von einer Angehörigenanlaufstelle in Bern. Sibylle Glauser, wo ihr von diesem Amoklauf im Wallis gehört habt, was ist euch da durch den Kopf gegangen?
Es hat mich natürlich sehr betroffen gemacht, wenn ich an die Opfer gedacht habe. Und gleichzeitig aber habe ich wirklich gedacht, wie ist es möglich, dass jemand, der schon quasi geplagt ist durch eine psychische Erkrankung, jetzt noch Täter werden musste. Das heisst, also, der Mensch muss jetzt neben der Erkrankung noch mit dieser Schuld leben, wo er, ich nehme jetzt mal an, aufgrund von seiner Erkrankung überhaupt zu dieser Tat gekommen ist.
Also zwei psychische Belastungen, die man fast nicht aushalten kann.
Er ist in dem Sinne für mich eben auch irgendwie ein Opfer.
Ebenfalls auf der Seite der Betroffenen sitzt Renata Bleichenbacher. Sie ist selber betroffen von einer psychischen Erkrankung. Sie leidet an einer schweren Depression und Angststörung. Und sie hat eine Ausbildung gemacht zu der Peer-Beraterin. Das heisst, sie steht mit Betroffenen in einer Klinik mit Rat und Tat, ganz praktische Tipps zur Seite. Frau Bleichenbacher, was ist in euch vorgegangen, als ihr von den Ereignissen im Wallis gehört habt?
Also ich war im Moment sprachlos gewesen. Auf der einen Seite war ich mit den Gedanken bei den Opfern. Ich denke, die Leute, sei es jetzt die Opfer vom Täter oder einfach auch die Angehörigen, die Familie, müssen mit jetzt etwas im Leben, das sie nicht ausgelesen haben. Sie müssen jetzt lernen, mit dem umzugehen. Es ist etwas, wo, ja, ich sage jetzt mal, wo der Verstand und die Seele ganz schwer irgendwo auf die Reihe bringt. Und auf der anderen Seite hat es aber mich auch irgendwo ein bisschen wütend gemacht, oder ich habe mich auch persönlich irgendwie ein bisschen angegriffen gefühlt, weil da ganz schnell, bevor überhaupt irgendwelche Ermittlungen gelaufen sind oder stattgefunden haben, ist einfach sofort das aufs Tapet gelegt worden, dass da der Täter offensichtlich eine psychische Erkrankung hat und halt einfach auch mit dem Zitat, dass er in einer Anstalt war, da habe ich mich wirklich irgendwo durch persönlich auch angegriffen gefühlt.
Warum?
Weil da wieder so eine Schublade aufgemacht worden ist, wo nicht differenziert umgegangen ist mit dem, sondern für mich heisst es einfach grundsätzlich dann, ja gut, sind alle, die eine psychische Erkrankung haben, potenzielle Amokläufer oder Attentäter, und das stimmt einfach so nicht.
Also der Stempel psychisch krank, genau, auf den Rücken, ja, gestempelt. Auf der anderen Seite vom Tisch sitzen zwei Leute, die sich beruflich stark mit dem Thema psychische Krankheit befassen. Das ist einerseits der Patrick Fassbind. Er ist Präsident von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde von der Stadt Bern. Herr Fassbind, was ist in euch vorgegangen vor gut einer Woche?
Mir ist es genau gleich gegangen wie meinen Vorrednerinnen. Es ist Betroffenheit, die sich da ausbreitet. Und dann nach der Überwindung von den ersten Gefühlen ist dann der professionelle Blick oder das Interesse, was ist da passiert, die Geschichte von dem Menschen, wie hat es so weit kommen können. Und war das zu verhindern gewesen oder nicht? Das sind dann die professionellen Fragen, die wir dann umtrieben haben.
Also die professionellen Fragen heisst, ihr seid im Umfeld von Vormund, wie es früher geheißen hat, oder von Beistand, wirft ihr so Fragen auf für eure eigene Arbeit?
Genau, man lernt natürlich aus jedem Fall wieder Neues und versucht seine Arbeit dann auch auszurichten. Das ist natürlich eine wichtige professionelle Einstellung, die man muss haben.
Der vierte Gast in der Runde ist der Marc Graf. Er ist Psychiater und er ist Chefarzt von der Forensisch-Psychiatrischen Klinik in Basel. Herr Graf, ihr als Psychiater versucht ja eigentlich genau solche tragische Fälle, wie jetzt im Wallis passiert ist, zu verhindern. Macht es betroffen, wenn so etwas nachher trotzdem passiert?
Ja, also man denkt, es ist gerade wichtig, dass ich da am Anfang etwas korrigiere. Die Psychiatrie allein kann so Fälle natürlich überhaupt nicht verhindern. Sondern das ist ein ganz komplexes Zusammenspiel von verschiedensten involviert. Aber mein erster Gedanke war eigentlich, das Bedauern, dass jetzt wahrscheinlich wieder in einer sehr unsachlichen Art und Weise lediglich über die Verfügbarkeit von Schusswaffen diskutiert wird. Eine Diskussion, die dann missbraucht wird, sowohl von den Schusswaffenbefürwortern als auch von den Schusswaffengegnern. Und dass man nicht eigentlich über die wirkliche Probleme redet, nämlich eben die Versorgung, Betreuung von, ich würde es nicht einmal sagen, psychisch kranken Menschen, sondern eben Menschen, die in irgendeine psychische Ausnahmesituation kommen und die ganzen Angehörigen auch.
Genau, über das Thema Waffen und der Waffenmissbrauch wollen wir hier in dieser Sendung auch nicht reden. Es geht wirklich darum, wie werden die psychisch auffälligen oder erkrankten Leute betreut. Trotzdem, Herr Graf, wenn ihr seid ja auch Psychiater, ist das irgendwo so ein Frust, wo man sagt, es ist einfach nun mal nicht alles vorhersehbar und nicht alles therapierbar?
Nein, es ist nicht ein Frust und das soll jetzt auch nicht resignativ klingen. Aber ich denke, das ist ganz ähnlich wie in der körperlichen Medizin, wenn man jetzt zum Beispiel kardiologisch und Herzinfarkt behandelt. Auch dort kann man nicht alle Menschen retten, auch in der Chirurgie nicht und genauso wenig in der Psychiatrie.
Das ist das Forum auf SRF1. Das ist die Sendung, die ihr könnt mitdiskutieren. Bei uns geht es heute um die Frage, wann wird ein psychisch auffälliger Mensch gefährlich und was müssen wir machen, um solche tragische Zwischenfälle, wie wir jetzt eben davon geredet haben, vom Wallis zu verhindern. Wenn euch eine Frage zu diesem Thema unter den Nägeln brennt, wenn ihr vielleicht selber in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis jemanden habt, der betroffen ist und wollt wissen, was machen, wie reagieren und wann muss ich Behörden einschalten, dann könnt ihr unseren Gästen in der Runde diese Frage gerne stellen. Oder sagt uns eure Meinung, wer trägt die Verantwortung, dass so etwas wie im Wallis nicht passiert? Sind es die Angehörigen? Sind es die Ärzte, die Gemeinde oder das Sozialamt? Ist es vielleicht der Vormund? Oder wir als Nachbarn, Freunde oder Gesellschaft? Sagt uns jetzt eure Meinung und stellt uns eure Fragen auf 0848 440 222 0848 440 222 oder sagt uns eure Meinung via E-Mail an studio@srf.ch. Renata Bleichenbacher, ihr leidet seit einigen Jahren wegen einem Autounfall, habt ihr gesagt, an einer schweren Depression und auch einer Angststörung. Wie habt ihr damals gemerkt, ui, irgendetwas ist, glaube ich, nicht mehr ganz richtig?
Ja, das ist noch schwierig zu beantworten. Also gemerkt, dass irgendetwas bei der Seele nicht gut ist, das habe ich ganz lange nicht. Also wer reagiert hat, ist der Körper. Also gerade dort in dieser Form und in dieser Zeit, wo dann einfach die Magersucht da war, ist ganz klar gewesen, ich habe irgendwo durch nicht mehr wollen essen, mit dem Hintergrund auch, weil alles so schwierig war, weil alles zu viel war. Ist irgendwo vielleicht für mich auch ein Teil gewesen, ein Aufgeben, ein wollen mich auflösen, verschwinden. Und dort zu dieser Zeit habe ich, also hätte ich mich nie so beschrieben, dass ich irgendwie gesagt hätte, mal, da ist eine akute oder da ist wirklich etwas, ja, da ist eine psychische Störung um. Es ist einfach ein Zustand, der schwierig war, der schwer war, aber für mich nicht greifbar. Also es ist vielleicht so ein typisches Beispiel. Ich hatte dort schon sehr grosse Angstzustände. Das hat mir nie ein Arzt können erklären. Für mich waren es immer Kreislaufprobleme gewesen.
Also der hat eigentlich zuerst gar nicht realisiert, Nein. Dass irgendetwas falsch ist?
Nein, erst im Nachhinein, jetzt mit meinem Wissen, wo ich weiss, es waren keine Kreislaufprobleme, sondern es waren schlichtweg Panikattacken.
Sie sagen jetzt Panikattacken, der hat mir auch im Vorfeld gesagt, wenn man schwere Depressionen hat, dann geraten wir in einen Zustand rein, wo Gedanken kreisen, wo man nicht mehr daraus rauskommt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie fühlt sich das an, wenn man irgendwo merkt, die Situation entgleitet mir, ich bin nicht mehr handlungsfähig?
Ja, also es ist noch schwierig zu erklären. Ich denke, es ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen entsteht, sondern es ist dann so eine Aufkumulierung von mehreren Sachen, die zusammenkommen. Und irgendwann ist einfach der Zeitpunkt da, wo es so schwer ist zum Aushalten. Wo die ständigen Gedanken, die kreisen, wo das 24 Stunden, das dreht sich immer ums Gleiche. Und man kann es nicht abstellen, man kommt nicht zur Ruhe und irgendwo ist man sehr erschöpft, man ist sehr müde, man mag einfach auch nichts mehr. Und da kommt, also bei mir sind einfach dann dort auch dieselben Gedanken gekommen von, ich hätte gerne Ruhe, ich möchte gerne Ruhe. Wie komme ich zu dieser Ruhe? Also, wenn man offen reden kann, ist da eine Suizidalität rum gewesen.
Also, ihr habt euch dann wirklich Gedanken gemacht, ich möchte das alles abstellen, ja. Ich möchte sterben.
Also der Wunsch nach Ruhe war so gross, gewesen, dass einfach da wirklich Überlegungen rum gewesen sind, wie komme ich zu dem?
Marc Graf, dir als Psychiater, sind das so typische Anzeichen jetzt bei einer psychischen Krankheit oder ist das spezifisch, je nachdem, was man hat? Oder kommt euch jetzt das bekannt vor, jetzt für viele von den psychischen Krankheiten oder Leute, die psychisch angeschlagen sind?
Die Vorzeichen sind sehr spezifisch jetzt für eine bestimmte Erkrankung natürlich. Aber was Frau Bleichenbacher sehr eindrücklich geschildert hat, was der gemeinsame Nenner der meisten psychischen Störungen ist, ist, dass der Betreffende eben sehr lange nicht merkt, dass er nicht feststellt selber, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Oder wenn er dann langsam merkt, dass irgendetwas nicht gut ist, er dann eben häufig meint, dass das von den anderen ausgeht, nicht von ihm selber. Oder selbst wenn er dann feststellt, dass er vielleicht ein Problem hat, man das natürlich nicht wahrhaben will, aus verschiedenen Gründen, dass das die eigene Psyche ist, sondern man sucht andere Gründe, zum Beispiel in einer körperlichen Erkrankung. Und darum dauert es natürlich extrem lang, bis die betroffenen Personen, wenn sie eben nicht von Angehörigen oder anderen darauf aufmerksam gemacht werden, eben Hilfe aufsuchen. Die sind eben sehr häufig nicht in der Lage, selber Hilfe aufzusuchen.
Renata Bleichenbacher, ihr habt mir gesagt, ihr habt jetzt gelernt, mit eurer Krankheit leben, obwohl ihr jeden Tag damit lebt. Hat es bei euch Situationen gegeben, wo ihr irgendwo sagen müsst, ich kann für nichts mehr garantieren? Ihr habt gesagt, es hat sich vor allem gegen euch selber gerichtet. Hat es aber auch Situationen gegeben, wo ihr gesagt habt, ich weiss nicht, was ich mache?
Nein, so konkret eigentlich nicht. Also, dass ich... Also bei mir ist wirklich, wenn der Druck sehr gross war, ist, dann ist es wirklich gegen mich selber gerichtet gewesen. Also dann habe ich mit meinen Methoden versucht, den Druck oben runterzuholen oder dann halt etwas zu machen, wo ich mich selber wieder spüre. Aber das ist eigentlich ausschließlich gegen mich selber gerichtet gewesen, nicht gegen aussen. Also, ja.
Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, der Christian Hauter aus Sempach im Kanton Luzern. Der Christian Hauter hat eine Frage. Guten Abend, Herr Hauter.
Guten Abend. Hört ihr mich gut? Hört ihr mich?
Wir hören euch.
Sehr gut. Also, ich habe eigentlich eine Frage und gleichzeitig eine Bemerkung. Also, ich stelle fest, dass vielfach die Fälle, die eben so also Leute umbringen oder so verrückte Taten machen, wie so der letzte Fall in Amerika, die meistens eigentlich im Vorfeld bereits in psychologisch-psychiatrischer Behandlung waren und die Psychopharmaka bekommen haben. Und eigentlich, und das ist meine Frage, ob das auch andere beobachtet haben, ob echt möglicherweise das die Ursachen sind, dass dann solche Leute einfach solche Sachen machen. Ob die Psychopharmaka daran schuld sind, dass nachher solche Taten passieren. Wie seht ihr das?
Besten Dank, Christian Hauter. Die Frage gebe ich gerade sehr gerne Marc Graf weiter. Er ist Chefarzt von der Forensischen Psychiatrischen Klinik in Basel.
Ja, Herr Hauter, Sie haben natürlich zum Teil bedingt recht. Es gibt tatsächlich Einzelfälle, die beschrieben sind, wo durch Medikation mit bestimmten Psychopharmaka Suizidalitäten, aber auch Aggressivität bis hin zu Tötungsdelikt, Amokläufe und so weiter ausgelöst worden sind. Das ist richtig. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass umgekehrt mittlerweile eben ein erheblicher Anteil von der auch schweizerischen Bevölkerung mit Psychopharmaka behandelt ist. Auch zum Glück, um ihre Symptome, ihre Beschwerden können lindern, dass es diesen Leuten geht. Und bei denen wird das Risiko für fremdaggressives Verhalten wird deutlich reduziert durch die Behandlung.
Sibylle Gloser, ihr seid Angehörige von einem Betroffenen. Euer Bruder ist an Schizophrenie erkrankt. Bei euch ist der Fall etwas anders. Wie habt ihr es damals gemerkt, dass etwas nicht stimmt?
Also bevor ich jetzt Ihre Frage beantworte, möchte ich noch kurz vorausschicken. Ich erlaube mir jetzt, über meinen Bruder zu reden, weil er nicht den gleichen Familiennamen hat, nicht im gleichen Kanton lebt. Man kann also keinen Rückschluss auf seine Person nehmen. Sonst fände ich das ein bisschen komisch, ja. Bei ihm war es ähnlich wie bei vielen Menschen, die an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt sind. Er hat einfach plötzlich so den Eindruck gehabt, er wird verfolgt, man tut ihn ausspionieren, da sind irgendwelche Verschwörungen im Gang und hat sich dann versucht zu schützen.
Also dem, schützen heisst?
Also zum Beispiel, dass er sich einfach zurückgezogen hat, dass er zum Beispiel die Fenster abdichtet hat mit Kleppband gegen das Giftgas, das man da reingelassen hat. In dieser Form so also ganz massive Ängste hat er gehabt.
Ist euch sofort klar geworden, das geht in eine ungute Richtung, das kann irgendwie nicht stimmen?
Am Anfang Es hat mich schon irritiert, aber weil ich dann gerade mein Psychologiestudium abgeschlossen habe, konnte ich es gar nicht wahrhaben. Also ich dachte, das kann nicht sein, also sicher nicht mein Bruder. Das ist wahrscheinlich das ist eine kleine Krise, die er hat. Aber je länger das gedauert hat, ist mir einfach klar geworden, das ist mehr als eine kleine Krise. Das müssen wir wirklich ernst nehmen.
Und welchen Verlauf hat jetzt das Jahr diesen Jahr? Du hast gesagt, 25 Jahre ist es hergenommen.
Ja, leider kein guten. Also mein Bruder hat eben das Problem, das der Herr Graf vorher schon angesprochen hat. Er ist jemand, der einfach die Einsicht, dass er hat nie wirklich können akzeptieren oder wahrnehmen, dass es sich um eine Krankheit handelt. Dass er ist felsenfest überzeugt in den meisten Phasen von seinem Leben, dass die Verfolger wirklich sehr real sind und kann einfach bei der Behandlung nicht Ja sagen.
Also euer Bruder, wenn ich es richtig wahrnehme, hat wie gar nicht das Bewusstsein, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Habt ihr da manchmal befürchtet, dass er sich selber oder anderen irgendetwas schlimmer sagen könnte oder Gewalt vielleicht könnte ausüben?
Also irgendwie ist die Angst schon, sitzt mir schon manchmal im Nacken. Also einfach denken, gerade wenn die Angst sehr massiv ist jetzt bei ihm, die Verfolgungsideen sehr stark sind und gross, dass ich mir vorstellen könnte, ja, vielleicht wenn auch noch Alkohol ins Spiel kommt, dass da plötzlich das könnte ausarten. Also nicht, weil er jetzt ein gefährlicher Mensch per se wäre, aber einfach, dass die Angst ihn dazu könnte treiben. Gott sei Dank ist nie etwas gewesen, aber ich kenne einfach andere Fälle aus der Beratung, wo es halt wirklich dann so gekommen ist. Aber ich möchte auch noch etwas ganz fest betonen. Ich möchte nicht, dass man es jetzt auf ein Krankheitsbild reduziert. Also Schizophrenie hat sowieso ganz einen schlechten Ruf in der Bevölkerung. Es ist eine relativ häufige Erkrankung, aber man weiss relativ wenig darüber. Aber ich möchte einfach nicht, dass wir jetzt Schizophrenie mit gefährlich koppeln. Das ist mir ganz wichtig.
Marc Graf, ihr habt gerade sofort genickt. Das scheint wirklich ein grosses Thema zu sein.
Ja, ich denke, klar, Schizophrenie ist eine ganz wichtige und eine leider sehr schwerwiegende Erkrankung. Und ich glaube, man müsste eben zuerst mal feststellen, dass es eine Gruppe gibt von Schizophrenie-Erkrankten, die einen ganz schlechten, schweren Verlauf haben, trotz mittlerweile guten Behandlungsangebot. Und dass dort das Risiko, dass die sich im Laufe des Lebens ihres Lebens nehmen, ungefähr bei 20% liegt. Also jeder fünfte von diesen Betroffenen bringt sich um. Und das ist das primäre Risiko. Und das andere Risiko ist für die Angehörigen, die ganz eine enorme Belastung darstellt.
Wir haben einen nächsten Hörer am Telefon. Wir sagen ihm einfach, Felix, guten Abend. Felix, ihr seid selber betroffen.
Ja, und das schon seit, guten Abend miteinander, und das schon seit mehr als 25 Jahren. Ich bin jetzt 47 und das ist je länger im Echo. Und es kommt auch viel von ganz früher, von der Kindheit, ob sie, dass ich immer verdrängt habe und dass man jetzt in Jahren, über die Jahre hinweg hat man sie wieder aufschaffen. Und vorher von dem Herrn, der geredet hat, wegen Medikamenten aggressiv machen, da würde ich sagen, im Gegenteil, wenn man Medikamente absetzt, dann wird man aggressiv. Und dann wird man ganz dumm ein komischer Mensch. Ich habe das selber 2-3 Mal erlebt.
Also die
und sogar andere Angst haben vor einem.
Also ihr seid ganz stark der Meinung, Medikamente, wenn man die nicht nimmt, dann kommt es nicht gut, aus eurer eigenen Erfahrung.
Dann kommt es nicht gut aus, ja, hundertprozentig. Dann wird es ganz schlimm, wieder kennt man sich selber nicht mehr.
Besten Dank für euren Erfahrungsbericht. Felix, der Marc Graf hat gerade die Augenbrauen aufgezogen.
Ja, ich bin sehr froh für die Wortmeldung, weil ich sehe ja in der forensischen Psychiatrie dann meistens erste Fälle, wenn sie schief gelaufen sind. Und der Grossteil von den Menschen mit einer psychischen Störung, die dann leider tatsächlich einen anderen Mensch tötet, hat vor Medikamenten abgesetzt. Und denen kann man das nicht negativ anlasten, weil sie eben selber, wie wir vorher von der Frau Glauser gehört haben, auch nicht selber die Einsicht haben, dass sie eben krank sind und die Medikamente müssen einnehmen. Das heisst, es muss uns gelingen, ein System aufzubauen, mit Hilfe der Angehörigen, aber primär professionell, Peers und professionelle Betreuer in der Psychiatrie, Sozialarbeiter, mit dem juristischen Rahmen dann schlussendlich von der Vormundschaft, dass man das eben kann sicherstellen kann.
Sibyl Glauser, ihr habt vorher eindrücklich geschildert, euer Bruder ist vor 25 Jahren an Schizophrenie erkrankt. Das ist eine Krankheit, die häufiger ist, als man glaubt. Weltweit ist etwa eine Person von 100 betroffen und man sagt ja, psychische Erkrankungen jetzt ganz generell nehmen tendenziell eher zu. Marc Graf, ihr seid ja hier auch bei uns als forensischer Psychiater. Also das heisst, ihr macht Gutachten, zum Beispiel für die Polizei, zum Beispiel für Vormundschaftsbehörden, wo schaut, ja, wie merkt man, wenn jemand gefährlich wird, wenn es kippt? Wie merkt man das?
Es gibt nicht bestimmte Merkmale. Und eben lange nicht jede Person, die zum Beispiel an einer Schizophrenie oder einer schweren Depression oder einer bipolaren Störung, also manisch-depressive Störung erkrankt, ist gefährlich. Sonst braucht dann eben noch andere Merkmale, wie wir auch vorher gehört haben, gerade typisch bei der Frau Glauser, zum Beispiel eben ein Misstrauen, eine Angst, die dann entsteht, ganz stark. Oder eben ganz häufig auch dann, wenn die Personen noch anfangen, Alkohol im Übermaß oder Cannabis ist für die meisten Leute harmlos, aber bei einer psychischen Störung, insbesondere bei einer Schizophrenie, ist es eben nicht harmlos, wenn man dann anfängt, Cannabis zu konsumieren oder Alkohol in erheblichen Mengen, wenn man dann anfängt, sich Waffen zu beschaffen, wenn so ein Wahn personenbezogen wird und so weiter. Das heisst, es gibt frühe Warnzeichen. Aber, und das ist ganz wichtig, eben nicht bei allen.
Also, wie schwer ist denn so eine Prognose?
Also eine Prognose ist sehr schwierig. Man kann ungefähr sagen, dass jemand zu einer gewissen Risikogruppe gehört. Wie wenn jetzt zum Beispiel Thomas Bucheli und sein Team sagen, dass es Gewitter im Anzug ist. Dann könnte ich schon sagen, das Gewitter kommt wahrscheinlich. Aber wo und wenn konkret und in welchem Baum der Blitz dann wird einschlagen, das kann der Thomas Bucheli eben auch nicht sagen. Und niemand käme auf die Idee, wegen dem alle Bäume fällen. Sondern man muss dann eben halt verhältnismäßige Massnahmen treffen. Und das ist manchmal schwierig.
Der Marc Graf hat gerade ein eindrückliches Bild gemalt, in welchen Baum schlägt der Blitz ein, wenn man das so sieht. Patrick Fassbinder, ihr seid ja Präsident von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde von der Stadt Bern. Jetzt hat man viel geredet von dem Fall im Wallis, dass es dort einen Vormund gegeben hat und dass der eigentlich hätte müssen erkennen, was da falsch läuft. Wie ist es denn? Muss ein Vormund da, hat der nicht die Pflicht, irgendwo solche Sachen auch zu spüren oder zu merken?
Also ganz am Anfang einmal ein Missverständnis auszuräumen. Der Erwachsenenschutz heisst das ja neu, nicht Vormundschaft. Der Begriff, den hat man ausgemerzt, also bei Kindern gibt's den noch. Und Erwachsenenschutz heisst eben, man schützt die Erwachsenen. Also man tut Defizit, Schwächezustände von den betroffenen Personen in der Abklärungsphase identifizieren und dann tut man die geeigneten Massnahmen, treffen. Und eine von diesen Massnahmen ist früher eine Vormundschaft gewesen oder heute eben eine umfassende Beistandschaft. Und der Beistand ist eigentlich dazu da, die Defizite auszumerzen durch seine Tätigkeit. Das heisst, er vertritt die Person, er begleitet die Person, er berät die Person, er versucht, ein Vertrauensverhältnis mit dieser Person aufzubauen. Sein primärer Fokus ist, die betroffene Person, die einzugliedern und zwar nicht selber zu betreuen, sondern für ihn eine geeignete Wohnform, geeignetes Umfeld zu finden. Und das ist sein Job. Und das kann er natürlich auch delegieren. Er kann das nicht selber machen, zumal die Personen sehr viel Fehl haben. Und es geht auch um den Schutz von dieser betroffenen Person. Es ist nicht seine primäre Aufgabe, Fremdgefährdungen zu verhindern. Aber, und das ist natürlich so bei diesen Personen, die haben eine Geschichte und da gibt es immer wieder Indizien oder Gefährdungsmomente oder irgendwelche Sachen, die auffallen und die man müsste melden, theoretisch, und die man müsste erkennen und weitergeben. Und darum alle sensibilisiert sein, solche Meldungen eben zu machen, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, frühzeitig, damit man mit milden Massnahmen eingreifen kann und die Personen einbetten in ein soziales System.
Da würde ich jetzt etwas sagen, was mir sehr wichtig ist, eben auch aus der Beratungstätigkeit heraus. Also es ist wichtig zu wissen, auch für Angehörige, sie haben das Recht und die Möglichkeit, eine Gefährdungsmeldung zu machen bei dieser Behörde. Oder viele Angehörige wissen das gar nicht. Die haben das Gefühl, das muss irgendwie der Hausarzt oder sonst irgendeine Fachperson. Und ich denke, also ich habe nie in diesen 5 Jahren erlebt, dass da irgendeine Familie ist, wo jemand in der Psychiatrie versorgen will. Die Leute kommen zu mir, wenn sie wirklich am Limit sind. Wenn sie selber fast am Kippen sind. Und ich denke einfach, es ist wichtig, dass man weiss, wenn man Angst hat um jemanden betroffen, so um ein krankes Familienmitglied, er könnte sich etwas antun oder es könnte sonst irgendwie kippen, dass die Leute wissen, sie dürfen sich an die Behörden melden, sie können dort eine Gefährdungsmeldung einleiten, also abgeben.
Das sagt Sibylle Gloser, sie ist Angehörige, sie ist Schwester von einem Bruder, der an Schizophrenie erkrankt ist. Und das ist das Forum auf SRF1, wo der Frage nachgeht, wann wird ein psychisch auffälliger Mensch gefährlich? Und diese Frage möchte ich auch einer weiteren Hörerin stellen. Sie nennt sich ganz einfach Romy. Guten Abend, Romy. Wenn ich euch die Frage darf stellen, was ist euer Eindruck? Wann wird jemand, der psychisch angeschlagen ist, gefährlich?
Ja, guten Abend miteinander. Also bei mir war es so, ich bin mit 26 Jahren krank, Depressionen. Man hat nie richtig herausgefunden oder respektive nie die richtigen Medikamente gefunden, bis ich vor 8 Jahren meinen Sohn und mich umbringen wollte. Ich bin dann in eine geschlossene Klinik gekommen. Und dort hat man dann herausgefunden, dass ich das Testosteron, also das ist ein Stoffwechsel, den ich mir in mir habe. Und seitdem bekomme ich Medikamente. Und ich weiss auch jetzt, dass ich erkrankt bin. Also nicht einfach ein Ding haben, eine Kreislaufstörung, wie die Frau vorhin gesagt hat, sondern ich weiss, ich bin psychisch krank. Und ich habe mittlerweile auch IV.
Und das heisst, ihr seid euch selber bewusst, dass ihr müsst schauen, dass ihr nicht in eine Situation hineinkommt, wo ihr sagt, das habe ich nicht mehr im Griff.
Genau. Ich habe auch extra Medikamente für die kreisenden Gedanken, sei es jetzt Selbstmordgedanken oder Mordgedanken. Da muss man immer ein bisschen spielen mit mehr Dosier oder weniger. Jetzt bin ich wieder auf Minimum Hunger. Aber es ist ein ewiger Kampf.
Besten Dank für den eindrücklichen Erfahrungsbericht. Romy, ich möchte Renata Bleichenbacher die Frage auch stellen. Ihr seid ja sogenannte Peer-Beraterin. Ihr habt eine Ausbildung extra gemacht. Das muss man sich vorstellen, wie ihr beratet Leute, die auch betroffen sind von einer psychischen Krankheit, eigentlich mit Fragen wie, was hat bei euch geholfen, was muss man daran denken, also mit Rat und Tat ganz praktisch. Wie ist denn bei euch, also wenn wir davon reden, wenn wird jemand gefährlich, könnt ihr die Anzeichen besser deuten, wenn es vielleicht bei jemandem kippt oder ungut wird?
Ja, also ob ich das jetzt so klar beurteilen kann, ist noch schwierig für mich zu beantworten. Also ich denke, die Chance oder was wir haben in der Peer-Beratung oder als Peer, ist, dass wir auf einer anderen Ebene kommunizieren mit dem Betroffenen. Wir haben nicht einen therapeutischen und pflegerischen Auftrag. Das heisst, wir müssen auch nicht irgendwelche Sachen erfüllen, sondern man kann eigentlich den Patienten oder eben den Betroffenen dort abholen, wo er steht. Da gibt es vielleicht ein anderes Vertrauensverhältnis, das anders möglich ist. Das heisst, wo vielleicht etwas mitgeteilt werden kann früher, als jetzt vielleicht bei einer Fachperson oder sei es auch in einem stationären Aufenthalt ist, weil da vielleicht dann nicht unbedingt die Angst rum ist, dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Und vielleicht, dass man in dem Bereich dort früher intervenieren kann oder eben früher reagieren kann, da denke ich mir, das ist sicher möglich.
Ja, da hat man ja in den letzten Jahren ganz massiv Fortschritt gemacht, weil die meisten psychischen Erkrankungen, die fallen ja nicht einfach aus dem Himmel, sondern die haben eine sogenannte Prodromalphase, die mehrere Jahre dauert und ist sehr unspezifisch. Aber da ist es mittlerweile Spezialisten gelungen, eben früher Kennzeichen feststellen. Und die meisten psychiatrischen Dienste haben entsprechende Angebote, wo man eben in so Früherkennungssprechstunden gehen kann für Psychosen, für Depressionen, wo man dann eben schon mit einer Beratung kann eigentlich häufig auch ohne Medikament, zum Beispiel durch eine Gestaltung vom Leben, kann der Entwicklung, der Entstehung von so einer Störung entgegenwirken.
Kann ich denn bei euch, wenn ich Angehörige bin und irgendwie das Gefühl habe, ich weiss nicht, wie gefährlich die Situation ist, kann ich denn bei euch, Herr Graf, so ein Gutachten bestellen, salopp gesagt, dass man sagt, schaut mal an, ist mein Bruder, ist mein Sohn oder so, ist da irgendwo etwas rum, wo in eine Richtung geht, wo nicht mehr gut ist?
Nein, man macht in so Fällen keine ausführlichen Gutachten. So Aufträge nehmen wir nicht an. Und das ist auch, wäre für Sie auch sehr viel zu teuer. Was wir aber machen in so Fällen, selbstverständlich, ist eine Beratung. Dass wir eben auf genau so Risikomerkmale achten. Und wenn die Risikomerkmale gegeben sind, sie an eine entsprechende Beratungsstelle dann weiterleiten. Oder auch mal Kontakt aufnehmen mit so einem Betroffenen und die Person auch mal sorgfältig anschauen.
Wir haben ein weiterer Hörer am Telefon, das ist der Rudi Berger aus Weggis. Guten Abend, Herr Berger.
Guten Abend miteinander. Ich will nicht zu lange ausholen, ich will jetzt auch nicht Namen sagen, wie sonst das Kind zu lange Sendung. Ich wäre gerne dabei, eine längere Sendung, wo man es tiefer kann diskutieren, eine Stunde oder so.
Wir freuen uns aber auf eure Frage.
Ist, mich hätte man wollen, ins Forensisches Institut, du stellst dir vor, im Kanton Oberaargau, das gehört ja zum Kanton Bern. Und da bin ich auf die Idee gekommen, zu fragen zu Bern, ob die Ärzte überhaupt zugelassen sind. Die kommen alle aus Deutschland, ich sage, nehmen nicht. Bewusst nicht, ich wollte die nicht beleidigen. Aber sie haben so die nehmen, was sie wollen, zwischen Blaumäusen und weiss nicht was. Bis ich herausgefunden habe, dass die forensische Ärzte gar keine Zulassung haben in der Schweiz und gar keine Patienten untersuchen dürfen. Und genau die Ärzte lassen natürlich 6 Kilometer von St. Urban einfliegen auf den Flughafen. Und nachher können wir diese für teures Geld untersuchen, obwohl wir in der Schweiz Top-Ärzte haben, die das auch in den Weg bringen.
Besten Dank, Rudi Berger.
Ich wäre gerne zu einer weiteren Diskussion bereit, aber genau das Gleiche hat man wieder probiert. Bei einem Kollegen von mir, der ein bisschen jünger ist, der hat gesagt, da musst du gar nicht hingehen. Das ist rausgerührtes Geld, du musst einfach daheim bleiben.
Rudi Berger, aus Wegis, besten Dank. Wir geben doch das gerade an Marc Graf weiter, das nimmt mich auch Wunder. Also der Herr Berger sagt, dass sie Ärzte, die gar keine Zulassung haben, die ihn behandelt haben, da machen die, runzeln dir die Stirn.
Ja, da juckt es mir natürlich gerade. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Schweiz Ärzte tätig sind, die nicht zugelassen sind. Wir haben ein paar Jahre leider einen selten mal einen Betrugsfall, aber das ist die absolute Ausnahme. Was umgekehrt die Situation ist, ich bin auch der einzige Schweizer bei uns im Dienst von nebenan etwa 15 deutsche Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir überhaupt noch den Zufluss aus Deutschland haben, weil wir in der Schweiz uns seit vielen Jahren den Luxus leisten, zu wenig Ärzte auszubilden.
Das ist das Forum auf SRF 1. Meine Gäste heute Abend am Tisch, das ist Sibylle Glauser. Sie ist Leiterin von einer Angehörigen-Anlaufstelle in Bern und Angehörige von einem Schizophrenie-Erkrankten. Wir haben Marc Graf, den wir vorher gehört haben. Er ist Chefarzt von der Forensisch-Psychiatrischen Klinik in Basel. Dann haben wir Patrick Fassbin, der ist Präsident der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Bern. Und Renata Bleichenbacher, sie ist selber betroffen von einer psychischen Erkrankung und sie beratet auch mit Betroffenen in einer Klinik. Das heutige Thema, psychisch krank, wann wird ein Mensch gefährlich und vor allem auch, wie muss man psychisch auffällige Menschen betreuen, damit so etwas wie im Wallis nicht passiert. Und mich nimmt Wunder, was ist eure Meinung? Wer trägt die Verantwortung, dass so etwas wie im Wallis, so ein Amoklauf nicht passiert, dass psychisch kranke Menschen nicht sozial vereinsamen und immer mehr quasi in ihre Welt abdriften. Lastet die Verantwortung auf den Angehörigen oder sind die Ärzte, ist es gemeint, ist das Sozialamt oder der Vormund oder sogar vielleicht wir alle, sagt uns jetzt eure Meinung oder stellt uns auch eure Frage dazu. 0848 440 222 auf Telefonnummer 0848 440 222 oder sehr gerne auch via E-Mail auf studio@srf1.ch. Bei Angehörigen von psychisch schwer kranken, also Leute vielleicht zum Beispiel mit einer Wahnvorstellung, mit Paranoia, mit einer Psychose. Bei diesen Angehörigen habe ich im Vorfeld von der Sendung häufig im Gespräch eine grosse Verzweiflung gespürt. Jemand von einer Angehörigenberatung hat mir zum Beispiel gesagt, er habe immer mal wieder grennende Angehörige am Telefon, die sagen, wir sind völlig allein, uns hilft niemand. Und sie fragen sich dann auch, muss zuerst etwas Schlimmes passieren, bevor die Behörden reagieren? Patrick Fassbind, wie ist das? Die Frage geht ja auch ein bisschen an euch. Muss zuerst etwas passieren, bevor die Behörden reagieren?
Das ist natürlich nicht so. Wichtig ist einfach, dass man eine Früherkennung hat. Und da sind wir wieder bei der Verantwortlichkeit, zum Beispiel von einem Beistand. Er muss ein Vertrauensverhältnis mit dieser Person aufbauen. Er muss Zeit haben, sich mit dieser Person zu beschäftigen. Und dann kann er eben auch, wenn Indizien bestehen, dass er gefährlich wird, die Meldungen richtig verbreiten bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, aber auch bei der Polizei, wenn jemand Waffen hat, dass man eben die richtigen Stellen dann involviert. Und da ist es ganz wichtig, dass man die Betroffenen ernst nimmt, sie beratet, unterstützt. Aber es gibt einfach manchmal Fälle, wo man zurzeit nichts machen kann. Und das ist auch etwas von einem Sozialdienst oder von einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, dass man die Betroffenen eben abholt, sie informiert, was man machen kann, was man nicht machen kann, vielleicht Tipps gibt, wo sie sich könnten andere Hilfe holen. Aber es ist halt so, dass wir sind in einem Rechtsstaat, dass eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit muss bestehen, bevor man etwas dagegen unternehmen kann. Und das ist immanent in unserem Rechtsstaat.
Sie beglaubt, ihr habt vorhin genickt, als ich gesagt habe, dass eben Leute von Angehörigenberatung sagen, muss zuerst etwas Schlimmes passieren, bevor etwas geht.
Ja, also ich habe gerade noch vor, ich will vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf das, was der Herr Graf gesagt hat, wegen der Früherkennung, oder? Also das passt irgendwie auch noch zu dem Thema. Aber es gibt im Grunde genommen, gibt es ja für die Angehörigen nicht wirklich gute Anlaufstellen. Viele gehen zuerst zum Hausarzt und leider nicht alle Hausärzte erkennen einfach die Schwere von der Situation. Und dann suchen die Angehörigen weiter in der Not, weil es eben vielleicht sogar immer schwieriger wird mit ihrem Familienmitglied, weil es vielleicht langsam kritisch werden könnte. Und dann denke ich, ist es ganz wichtig, dass Zuhörer wissen, es gibt in verschiedenen psychiatrischen Institutionen in der Schweiz gibt es jetzt Beratungsstellen für Angehörige.
Ihr habt ja so eine, ihr leidet so eine. Sagt mir doch, mit was kommen denn die Angehörigen? Was läuft denn häufig falsch? Wo sind die Probleme?
Also jetzt in den universitären psychiatrischen Diensten, wo unsere Beratungsstelle ist, ist es wirklich die, dass einfach die Angehörigen sagen, die meisten leiden darunter, dass der Betroffene sich nicht behandeln lässt, weil er eben die Einsicht nicht hat. Das ist in den meisten Fällen das grosse Thema. Und dass die Angehörigen das Gefühl haben, er wird immer kränker oder sie wird immer kränker, die Belastungen für die Familie sind enorm und niemand hilft. Und sie wissen gar nicht, wo Hilfe suchen.
Ich glaube, Sie haben jetzt das zentrale Thema vom heutigen Abend angesprochen, ehrlich gesagt. Weil das ist genau das Problem, dass die Betreffenden eben selber die Sicht nicht haben, nicht selber können Hilfe suchen. Das heisst, wenn man ihnen helfen will, dann muss man das mit einem gewissen Druck machen, allenfalls sogar mit Zwang. Und wie der Herr Fassbinder gesagt hat, wir sind in einem Rechtsstaat, zum Glück, weil so ein Eingriff in die persönliche Freiheit, eine Zwangsmedikation oder eine Einweisung in der Klinik, ist natürlich ein massiv schwerer Eingriff in die persönliche Freiheit. Und da gilt es eben, ganz, ganz sorgfältig abzuwägen. Und ich denke, zum Glück tun wir eben nicht mehr, wie auch in den 60er, 70er Jahren noch geschehen, ganz breit einfach Leute, die auffällig sind, die störendes Verhalten zeigen, einfach wegsperren in Kliniken. Zum Glück sind wir da sensibler geworden. Möglicherweise aber jetzt vielleicht ein bisschen zu sensibel, indem wir die persönliche Freiheit vielleicht ein bisschen sehr hoch stellen tun. Und dann stellt man sich manchmal schon die Frage, hat man denn eben auch das Recht auf eine schwere psychische Störung? Und wenn man das bejaht, und es gibt Leute, die das bejaht, dann muss man auch sagen, dann hat man auch das Recht, in einer psychischen Störung einen anderen Menschen zu töten.
Eben, also ich habe nichts dagegen, wenn Sie sagen, man hat das Recht auf eine psychische Störung, wenn es bei einem selber einfach bleibt. Aber wenn nachher das ganze Umfeld, vor allem Familie extrem muss darunter leiden, dann habe ich ein Riesenproblem, oder? Und ich finde, die Belastung der Familie muss unbedingt ganz zentral sein, wenn es um die Beurteilung geht von einer Situation. Weil das ist nachher nicht einer betroffen, sondern sind vielleicht 5 Leute betroffen, die dann vielleicht selber auch erkranken, depressiv werden.
Da kann ich Ihnen einfach völlig recht geben. Und es ist auch ganz klar aus forensischer Sicht so, wenn dann wirklich irgendwelche Personen angegriffen, verletzt oder gar getötet werden, dann sind das meistens Angehörige. Und zwar meistens die Mutter, weil die Mutter am längsten zu psychisch kranken Kindern eben haltet. Das ist die, die noch heimgeht, das Essen bringt, Wäsche macht und so weiter. Und alle anderen schon lange die Hände verwerfen und sagen, das bringt eh nichts. Dem ist nicht mehr zu helfen.
Mich würde noch wundern, Marc Graf, durchschnittlich sagt man ja ungefähr, bleibt jemand, der eine psychische Erkrankung hat oder psychisch auffällig wird, wenn es dann in eine Klinik geht, ungefähr 3 Wochen dort. Das ist jetzt einfach mal so eine Zahl. Danach kommt die Person, ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, steht wieder auf der Straße und dann geht sie quasi wieder zurück zu den Angehörigen. Wie ist denn mit der Nachbehandlung? Ich habe schon gehört, da halt man es ein bisschen, also quasi, die Leute haben häufig zu Gefühl, da ist ja jemand in einer Klinik, ist dort gut versorgt, dabei, dem ist ja nicht so.
Da sprechen Sie genau einen wunden Punkt an. Die Klinik kann eine Akutphase behandeln, kann vielleicht etwas einleiten. Aber wir reden von chronischen Erkrankungen. Die sind nicht in 2-3 Wochen, sind die definitiv geheilt, sondern es geht dann eben um eine Nachbetreuung. Und dann ist es an der Klinik. Es ist in der Verantwortung der Klinik, wirklich für eine gute Nachsorge zu schauen, mit Sozialarbeitern, mit den Ambulanzen, mit einem Netz von eben Angehörigen, von Selbsthilfeorganisationen eben auch, dass der betroffene Patient die nötige Nachbehandlung kriegt. Und das ist in der Realität sehr häufig nicht gewährleistet. Ich sage es jetzt mal ganz offen, weil einem vielleicht Ressourcen fehlen oder weil man sich halt einfach dort nicht die notwendige Mühe nimmt und einfach sagt dem Patienten, er soll jetzt halt das Telefonbuch schauen und sich einen Psychiater suchen oder vielleicht im Idealfall einen Austrittsbericht schreibt, aber kein Mensch kontrolliert, kommt der Patient auch tatsächlich bei dem ambulanten Psychiater oder dem Ambulatorium an.
Ja, und für mich ist eigentlich genau das eben auch der Punkt, dass man eigentlich, wenn man eine gute Nachversorgung hat und auch für das schaut, dass das überhaupt gewährleistet ist, das ist für mich auch Prävention, die man betreibt. Also ist natürlich ganz klar, ein Klinikaufenthalt, da ist man in einem geschützten Rahmen, da ist man abgeschirmt, aber das Leben geht los, wenn man draußen ist. Also da muss man dann wieder lernen, bestehen und da ist man, kommt alles ungefiltert auf einem rein. Und also da weiss ich einfach selber, wenn ich die Nachbetreuung nicht gehabt hätte, und zwar eine gute Nachbetreuung, dann also dann hätte ich mir einfach selber schon mal gar nicht zutraut, dass ich überhaupt einen Schritt weiter machen kann. Und ich glaube eben für mich ist das auch so ein Kernpunkt. Also Nachbetreuung, und zwar eine organisierte, und da gebe ich Ihnen natürlich schon ein bisschen recht, Herr Graf, gerade vor allem, wenn stationäre Aufenthalte vorausgegangen sind, Da ist es, also für mich, wenn ich gerade in der Klinik jemanden begleite, das ist für mich ein ganz wichtiger, grosser Punkt, dass das geregelt ist. Wie geht es weiter nachher? Wohin geht er? Wohin? Also, wer ist auch seine Ansprechperson? Also, ich glaube, man tut ja auch präventiv schaffen, dass wenn ein Mensch wieder in eine Krise kommt und vielleicht noch zu einem gewissen Teil handlungsfähig ist, dass er dann eben kann, vielleicht die Kraft aufbringen, eine Telefonnummer einzustellen und Hilfe zu holen. Aber wenn das nicht organisiert ist im Vorhinein und wenn das nicht gut abdeckt ist, dann ist man einfach nicht mehr, dann ist man einfach schlichtweg nicht mehr fähig in der Krise drin, um noch reagieren.
Also da hat ja das neue Erwachsenenschutzrecht jetzt auch darauf reagiert, weil jetzt die Nachbetreuung ja ausdrücklich ins Gesetz reingekommen ist und es steht klar drin, die Kantone sorgen für die Nachbetreuung. Also sie haben das zu regeln. Und gleichzeitig können sie ambulante Massnahmen vorsehen. Ich, aus meiner Erfahrung, muss sagen, dass die Kliniken, die Sozialdienste sehr gute Arbeit leisten, die tun sich einsetzen, die schauen nach, für Anschlusslösungen. Das ist nicht das Problem bei Personen, die freiwillig mitmachen. Das Problem ist bei Personen, die eben nicht freiwillig mitmachen.
Und das ist häufig der Fall.
Das ist häufig der Fall, aber wahrscheinlich trotzdem eine Minderheit, oder? Das sind wenige, die nicht mitmachen.
Das ist Zivilgloser gerade nicht ganz einverstanden in dem Fall.
Das ist natürlich eine Perspektive, oder? Die Personen, die uns auffallen, dort sind's, es ist die Mehrheit, aber es gibt sehr viele psychisch kranke Personen, die nachher eine sehr gute Nachbetreuung haben und nicht jetzt erwachsenenschutzrechtlich auffällig werden, oder? Das ist ein bisschen eine Perspektive, die man hat. Aber die Kantone sind verantwortlich und die haben das auch zugewiesen in ihrer Ausführungsgesetzgebung. Im Kanton Bern ist das die KESB, sorgt für die Nachbetreuung, also sie ist verantwortlich. Und dort kann man auch zwangsweise ambulante Massnahmen anordnen. Und dort ist KESB dann auch zuständig, dass die eingehalten werden. Und da müssen dann eben die Dienste auch melden, wenn die Personen nicht mehr kommen. Wenn sie eben zum Beispiel die Weisung bekommen, sich wöchentlich beim Arzt zu zeigen, Medikamente vor dem Arzt einzunehmen, dass wenn sie dann die Person nicht mehr kommt oder Spitex nicht mehr in Anspruch nimmt, dass dann eben auch eine Meldung an die Kindeserwachsenenschutzbehörde wieder erfolgt.
Patrick Fassbinder, aber Hand aufs Herz. Ihr seid vielleicht in der Stadt Bern so ein bisschen die Musterschüler, so wie ich rausgehört habe, sagen, das ist geregelt. Aber wenn im Gesetz steht, der Kanton sorgt dafür, dass eine Nachbehandlung stattfindet, ist das in jedem Kanton wirklich so klar, wer das macht? Weil der Kanton, das ist ja ein abstraktes Gebilde, es kann Sozialdienst sein, es kann irgendjemand sein. Ist das klar, wirklich definitiv klar?
Also so wie ich jetzt die Einführungsgesetzgebung zum neuen ZGB, zum Erwachsenenschutzrecht kenne, haben sich alle Kantone sehr Mühe gegeben, das richtig zu regeln. Wie denn das in der Praxis umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Aber es ist sicher mal jetzt in den Gesetzgebungen drin. Und man muss jetzt auch den Kantonen ein bisschen Zeit geben, sich an die neue Bestimmung nach der sich zu richten. Und es wird sicher eine Verbesserung geben, weil es jetzt eine Verpflichtung ist. Aber das ist natürlich mit den Kantonsfinanzen es braucht Ressourcen, es braucht Geld am Schluss, um das durchzusetzen.
Wir haben einen weiteren Hörer am Telefon. Das ist der Christian Florin aus Ennetbürgen im Kanton Nidwalden. Guten Abend, Herr Florin.
Guten Abend.
Ihr habt eine Frage oder eine Bemerkung?
Nein, ich habe eigentlich eine Frage. Ich fühle mich nicht psychisch krank. Die Lebenspartnerin von mir nimmt Psychopharmaka. Und wenn sie das nicht nimmt, dann ist echt das Problem. Und wir tun das auf rein zwischenmenschlichen Beziehung, versuchen wir da einen Weg zu finden und zu lösen. Und da gibt es ganz klar Auswüchse, wo ich muss sagen, ich hätte gerne jemanden fremde Hilfe. Und ich glaube, dass sehr viele Fälle so daheim ablaufen, bevor es überhaupt in die Öffentlichkeit geht.
Also, verstehe ich euch richtig, dir, Herr Florin, dir hättet gerne Hilfe, aber irgendwo wüsst ihr nicht, wo sie holen.
Ja, nicht nur ich, auch die Lebenspartnerin. Das heisst, es muss ja nicht männlich oder das ist nicht geschlechtsspezifisch. Das heisst einfach, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, das ist nicht das, was man alltäglich macht.
Ganz herzlichen Dank, Christian Florin. Ganz eine wichtige Frage, die gebe ich sehr gerne Marc Graf weiter, unserem Psychiater in der Runde.
Also es widerspricht natürlich klar, Herr Florin, der Richtlinie für die Behandlung von psychisch kranken Personen, wenn man denen einfach Medikamente abgibt und sie nicht gleichzeitig dort auch psychotherapeutisch, psychosozial dort begleiten, inklusive auch den Angehörigen. Das können Sie mittlerweile in allen Lehrbüchern lesen und das ist auch publiziert in Richtlinien von den entsprechenden Fachgesellschaften zur Behandlung. Also da würde ich Ihnen dringend raten, wenden Sie sich an die behandelnde Institution oder den behandelnden Arzt und machen Sie ihn auf das aufmerksam.
Wie ist das denn, Herr Graf? Ich habe auch im Vorfeld von dieser Sendung von vielen Leuten gehört, es gibt ein bisschen eine Unterversorgung in unserem Land. Es gibt zu wenig Kliniken, es gibt zu wenig Tagesstätten, Wohnheime oder auch Arbeitsplätze, wo Leute mit einer psychischen Beeinträchtigung könnten herren. Ist das der Fall?
Ich glaube, in gewissen Bereichen haben wir tatsächlich eine Unterversorgung. Das ist vor allem in der Peripherie. Und man weiss ja, das ist kein Geheimnis, dass sich in den grossen Ballungszentren Bern, Zürich, Basel die Psychiater auf den Füssen umeinander stehen. Aber kaum geht man ein bisschen in die Peripherie, ist eigentlich niemand mehr dort verfügbar oder nur noch sehr wenige. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, was vorher auch der Fassbinder angesprochen hat. Eben, wenn dann so eine Meldung eingeht, was macht man, wenn dann jemand nicht kommt, sich nicht mehr meldet? Weil dann braucht es personelle Ressourcen. Dann muss Psychiatrie-Pflegeperson, Sozialarbeiter, Psychiater, es kommt nicht einmal so darauf an, wer, aber die Person oder die Personen müssen dann dort hingehen. Weil der Betreffende zum Beispiel nicht mehr selber in der Lage ist, eben zu telefonieren oder Hilfe aufzusuchen. Also wenn jemand nicht erscheint, dann muss man zu dem heimgehen. Man muss vielleicht den Sozialdienst von der Polizei beiziehen. Wenn er die nicht aufmachen tut, vielleicht sogar über die Polizei den Schlüsseldienst. Und das ist natürlich ein Aufwand. Und den muss man zuerst mal machen. Also da braucht es eine Motivation. Es braucht eine Verpflichtung vielleicht auch von einer Behörde, von einer Institution. Und es braucht Ressourcen.
Reagieren Angehörige denn häufig zu spät, vielleicht auch aus Scham oder weil sie überfordert sind?
Also ich glaube, was man definitiv kann sagen, bevor ich das Wort vielleicht den oder Betroffenen übergebe, ist, dass man Angehörigen absolut keinen Vorwurf machen kann. Angehörige sind Angehörige und Angehörige sind weder behandelnde Personen, noch sind es Personen, die für den Schutz von der Öffentlichkeit zuständig sind.
Ich möchte jetzt bei dem Punkt noch etwas ganz Wichtiges sagen. Also für all die Angehörigen, die jetzt die Sendung hören, das ist ganz wichtig zu wissen. Es gibt eine Webseite, die ist mir sehr wichtig. Der Herr, der vorher geredet hat am Telefon, ist natürlich auch wichtig für ihn. Es gibt eine Webseite, die heisst www.angehörige.ch. Und dort finden Angehörige in der ganzen Schweiz alle Anlaufstellen für Angehörige. Also Beratungsstellen und so weiter, die wichtig sind für sie. Also gerade Leute, die völlig hilflos sind, noch keinen Schritt nach aussen gemacht haben, die können sich dort mal ein bisschen vorinformieren.
Aber reagieren Angehörige aus eurer Sicht häufig einfach zu spät, einen Schritt?
Also zu spät. Ich würde sagen, sie tun wahnsinnig viel erdulden. Und viel Scham ist natürlich dahinter. Also man versucht das auch lange in der Familie zu behalten. Man schämt sich auch, dass etwas nicht stimmt. Das ist ja nicht etwas, wo man damit hausieren kann. Man hat Angst, man weiss gar nicht, wie man das kommunizieren soll. Lang weiss man gar nicht, dass es wirklich etwas Krankhaftes ist. Man denkt, das ist einfach ein bisschen komisch, es geht dann wieder vorbei.
Und man ist in einem unglaublichen Interessenskonflikt, ja, oder in einem Loyalitätskonflikt, genau, was enorm schwierig macht, in so einer Situation adäquat zu handeln.
Das ist das Forum auf SRF1. Wir diskutieren heute die Frage, wann wird ein psychisch auffälliger Mensch gefährlich und vor allem auch, wie muss man die Leute betreuen, damit so etwas, wie jetzt im Wallis passiert ist, nicht passiert. Wir haben jetzt gerade in den letzten Minuten sehr viel über Probleme geredet, über was falsch läuft. Ich möchte gerne auch noch kurz darüber reden, ja, was muss passieren, dass es eben nicht so weit kommt wie vor einer Woche, was muss sich ändern. Der Kanton Bern betritt da, so viel ich weiss, Neuland und hat einen Vorschlag lanciert, wo sie sagen, sie möchten gerne eine Querulanten, ich sage in Anführungszeichen, Querulanten-Datenbank lancieren. Patrick Fassbind von der Erwachsenenschutzbehörde von der Stadt Bern, ist denn das eine Lösung?
Eine Lösung, das ist ein Ansatz, oder? Es ist immer eine Datenbank, die muss dann von den richtigen Leuten noch können, kontaktiert werden und Zugriff haben und den richtigen Zeitpunkt. Also ich glaube daran, dass man wirklich mit professionelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und Sozialdienst, wo im frühen Stadium gewisse Sachen erkennen und dann auch richtige Stellen können verweisen, zusammenarbeiten können mit der Polizei, mit anderen Diensten und dass man da frühzeitig einmal an einem runden Tisch sitzt und das bespricht, Fallbesprechungen macht, da erwarte ich mir mehr als von irgendwelchen Datenbanken. Aber auch das braucht's, oder? Es braucht ganz viel Element und es braucht vor allem Sensibilisierung von der Bevölkerung, halt eben auch zu einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, zu einem Sozialdienst einmal zu gehen. Das kann man auch anonym machen, einen Fall zu besprechen, etwas mitzuteilen und dass man dort ernst genommen wird und dass professionelle Personen dann auch die richtigen Ratschläge geben können. Eben zum Beispiel so eine Webseite kennen oder wissen, welche Fachstellen gibt's. Und es gibt zum Beispiel in der Stadt Bern, aber auch überall fast in der Schweiz sehr viele Leute, die Selbsthilfegruppen etc. Aber da braucht es Fachpersonen und Kompetenzzentren, die vermitteln und aufzeigen und helfen und die Leute ernst nehmen. Und dann wird es sicher nicht so, dass man alles kann verhindern kann, aber dass man gewisse Fälle sicher kann verhindern kann.
Also, und was mir einfach da noch wichtig ist, eben, wir reden da natürlich jetzt schon, ich sage jetzt mal, auf einem sehr hohen Niveau. Also, man ist ja da schon jetzt da in dieser Runde schon sehr weit und man hat da gute Vorschläge. Also, ich denke einfach, ich finde halt einfach nach wie vor immer noch wichtig, dass einfach auf dem Kleinen geschaut wird. Also, der Alltag, den man hat. Und da dazu gehört halt für mich genau auch das. Also, wenn ich mit einer psychischen Erkrankung mich einfach nach wie vor zu einem gewissen Teil immer noch verstecken muss, weil ich Angst haben muss, dass sich Konsequenzen daraus herausbilden und dass ich vielleicht meine Arbeitsstelle verliere oder in meinem Umfeld nicht mehr richtig wahrgenommen werde. Also ich glaube, das ist schon mal das Grundproblem. Das macht es natürlich einfach enorm schwierig. Es macht es dann auch enorm schwierig für die Angehörigen und für das Umfeld, auch noch zu reagieren, wenn jetzt wirklich auch etwas Akutes da ist. Ich glaube, solange ich mich immer noch rechtfertigen muss für meine Krankheit, dann habe ich einfach nicht die Grundbasis. Und ich sage jetzt mal ganz, ganz extrem gesagt, ich habe ja nicht einmal noch den Mitleidbonus, weil den hat man einfach schlicht und ergreifend nicht, wenn man psychisch krank ist. Da gibt es das nicht, warum auch immer.
Spielt der Ball also uns allen auch der Gesellschaft zu. Das ist die Sendung Forum auf SRF 1 und ich möchte die letzten paar Minuten noch nutzen, um kurz in die Zukunft zu schauen. Sibylle Glauser, ihr seid Leiterin von einer Angehörigenanlaufstelle in Bern und ihr seid die Schwester von einem Schizophrenie-Erkrankten. Welches ist für euch der wichtigste Punkt, wo ihr sagt, wo man muss angehen, dass man Extremfälle, wie wir jetzt im Wallis haben, kann verhindern? Der wichtigste?
Also ganz sicher ist das, was viele Leute wahrscheinlich denken, dass man einfach viel offener über psychische Erkrankungen kann reden, wie Frau Bleichenbacher jetzt auch gerade gesagt hat. Dann nachher, was der Herr Fassbind sagt, die ambulanten Massnahmen, da tue ich mir sehr viel erhoffen, dass gerade die Menschen, die schwerst krank sind, die so durch die Netze durchgefallen sind bis jetzt, wo man einfach nicht schaut, wenn er nicht kommt, dass da etwas in Bewegung kommt. Da hoffe ich sehr drauf.
Patrick Fassbind, schließen wir doch bei euch gerade an. Ihr seid Präsident vom Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde von der Stadt Bern. Was ist der Punkt in Zukunft, den wir unbedingt verändern müssen?
Also für mich ist es wichtig, dass man eben anschaut und dass, wenn Indizien da sind, dass jemand gefährlich werden könnte, dass dann professionelle Personen richtig reagieren können. Es wird immer Personen geben, die tickende Zeitbomben sind, die ihnen auffallen. Das ist nicht zu verhindern. Aber es ist dann sorgfaltspflichtswidrig, wenn man Indizien hat und nicht professionell handelt. Und selbst wenn man das macht, gibt es noch Fälle, die dann nicht können verhindert werden können. Aber das ist für mich ganz wichtig. Und man muss jetzt den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden auch ein bisschen Zeit geben. Die gibt es jetzt seit 1. Januar, die professionellen Behörden. Die sind sich jetzt am Konstituieren. Und die werden ihren Beitrag leisten, aber die werden auch nicht die Welt verändern, weil das ist für mich ein wichtiger Punkt, oder? Und wenn man jetzt den Vormund so kritisiert, Kindes-Erwachsenenschutz ist vor allem ein Schutz der betroffenen Personen und nicht von der Gesellschaft, von Tätern. Und da braucht es eine enge Zusammenarbeit zwischen Polizei, zwischen Staatsanwaltschaft und zwischen den Kindes-Erwachsenenschutzbehörden und den Sozialdienst.
Marc Graf, ihr seid selber Psychiater und Chefarzt von der Forensisch-Psychiatrischen Klinik in Basel. Was ist für euch das, was man als erstes angehen muss?
Wenn man Tötungsdelikte durch psychisch kranke oder wie auch immer angeschlagene Menschen reduzieren, verhindern, vollständig können wir es nicht, dann müssen wir diesen Menschen bessere Hilfe geben. Wir müssen sie unterstützen, so wie Frau Bleichenbacher angetönt hat, ganz niederschwellig. Wir müssen die Störungen entstigmatisieren. Das heisst, dass man sich weniger dafür schämt, dass die Angehörigen sich weniger isolieren müssen. Und man muss die zum Teil schon sehr guten Angebote, die es gibt, die müssen wir noch mehr bekannt machen und wir müssen sie flächendeckend einsetzen. Weil es ist ein absoluter Irrtum, wenn man meint, dass man die Fälle erkennen kann.
Zum Schluss, Renata Bleicherbacher, dir als direkt Betroffene und als Begleiterin von Mitbetroffenen, was ist euch wichtig? Ihr habt vorher gesagt, ihr spielt den Ball auch in der Gesellschaft zu. Müssen wir alle einfach auch mehr Verantwortung übernehmen für alle anderen?
Also Verantwortung ist für mich halt eben so ein wahnsinnig schweres Wort. Verantwortung hat für mich einfach so unterschwellig, einfach wie eine Schuldzuweisung auch noch zu tun. Also mit dem hat es für mich zu tun. Ich glaube, wir müssen einfach den Mut haben, mich anzuschauen. Und wenn ich in einer Beziehung stand mit meinem Umfeld, mit meinen Menschen, die da sind, dann habe ich ganz klar auch eine Verantwortung meinem Gegenüber. Und wenn mich der komisch dunkt oder wenn irgendetwas nicht stimmt, das anzusprechen, das funktioniert halt vielleicht nicht nur mit einmal. Und da muss man vielleicht verschiedene Wege suchen. Aber ich glaube, einfach dranbleiben. Und ich wünsche mir eben wirklich eigentlich, ja, als Betroffene, dass ich mich nicht immer rechtfertigen muss, dass ich einfach ein Mensch bin, der eine Krankheit hat, der mich das Leben lang begleiten wird. Aber ich muss mich nicht immer rechtfertigen und ich muss mich nicht immer quasi noch entschuldigen, dass ich das habe. Und ja, eben dann quasi so Sachen mitbekommen, wo einfach nicht gerechtfertigt sind.
Eine aktive Betreuung von psychisch auffälligen Leuten, klare Verantwortlichkeiten, wer sich um die kümmern, wenn sie auch aus einer Klinik zum Beispiel entlassen werden und eine Gesellschaft, die, wie es Renata Bleichenbacher gesagt hat, her statt wegschaut, die eingreift und auch sich verantwortlich fühlt für die anderen. Das sind jetzt ein paar von den Wünschen, die meine vier Gäste in der letzten Stunde hier im Forum deponiert haben. Die Sendung hat gezeigt, es gibt noch vieles zu machen für die Behörden, für die Politik in den Kliniken, Angehörigen, für uns alle. Ganz herzlichen Dank, meine Gäste, dass ihr ins Studio seid gekommen.
SRF 1 Forum. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.